ich habe gesagt, Ford, ja, wunderbar. Was soll ich bei Ford machen? Wo denn? Ford Frankreich oder? Nein. Wir werden Sie, wenn Sie einverstanden sind, einstellen für Ford Deutschland. Für Ford Deutschland war für mich von meiner Zeit von Kurt Citroën und Renault eine der großen deutschen Hersteller. Köln, Werke in Saarlouis, in Köln, in Düren und so weiter. Für mich 50.000 Menschen. Gut. Wir werden noch einmal das ganze Apparat von Ford Dearborn, Henry Ford, Phil Caldwell, Red Poling aus Amerika, kommen nach Köln und möchte sie kennenlernen. Ich sage, das heißt also, das ist Ford, aber ja, doch, wir stellen sie ein, wenn sie einverstanden sind. Da habe ich gesagt, gut, dann warten wir, bis die Menschen kommen. Ja, gut, komm zurück zu meinem Büro. Meine Sekretärin, Madame Mazron, sagt, wir haben ein Problem. Ich habe gesagt, was denn? Gucken Sie mal den Spiegel. Guck den Spiegel, am Ende wird der neue Ford-Chef ein Franzose.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten einer Folge, über deren Zustandekommen ich mich wirklich ganz besonders gefreut habe und über die ich nach der Aufnahme noch lange nachdenken musste, und ich bin mir sicher, euch wird es auch so gehen. Denn Daniel Gödewehr war nicht nur einer der erfolgreichsten Automanager seiner Zeit, als er zum Beispiel Ford Deutschland zum profitabelsten Autohersteller nach Mercedes-Benz gemacht hat. Nein, er hat seine Kollegen aus dem eigenen Hause oder die Vorstände anderer Marken auch immer wieder mit seiner Interpretation von Mobilität überrascht. Oder um die damalige Situation zu benennen, verstört. Tempolimit, für ihn kein Problem. Elektromobilität sollte man mal mit Nachdruck verfolgen, aber eben nicht kopflos und auch nur als wohl dosierte Ergänzung. Viele sagen ja immer, dass sie etwas schon immer haben kommen sehen. Mein heutiger Gast kann das auch von sich behaupten, aber man kann es auch nachlesen. Denn Interviews mit ihm aus den frühen 90ern könnte man heute immer noch abdrucken, denn sie haben nie an Aktualität verloren. Ich veröffentliche dieses Interview in zwei Teilen. Heute soll es um seinen Weg vom Literaturwissenschaftler zum Automanager gehen. In der nächsten Folge reden wir dann über die Entwicklung der Mobilität, die gesellschaftliche Verantwortung der Automobilhersteller und ob zum Beispiel Tesla dieser Rolle als selbsternannter Problemlöser eigentlich gerecht wird. Viel Spaß mit meinem Gast, der viel zu erzählen, aber noch mehr zu sagen hat. Hier ist für euch Daniel Gödewehr.
Herr Gödewehr, Sie sind 1942 geboren und ja, haben einen vielleicht der ungewöhnlichsten Wege in der Autoindustrie beschritten, haben Literatur studiert.
Ja, ich habe mein Abitur abgeschlossen und gleichzeitig war ich, was mich ja immer noch sehr stolz macht, weil dieser Rekord nie geschlagen wurde, auch heute in 2024. Ich war Junioren französischer Meister im Kugelstoß. Ich erwähne das nicht aus greisigen Eitelkeit, aber weil das mir die Möglichkeit gegeben hat, als ich mit meinen germanischen Studien, Literaturstudien in Paris anfing, einen Job in einem Privatgymnasium in Paris zu finden. Nicht, weil ich gut in deutscher Sprache war als Franzose, aber weil ich französischer Meister im Kugelstoß Junior, 6 Kilogramm. Hm. Übrigens, ich habe vor kurzem erfahren, dass alle meine Rekorde, als ich 14, 15, 17, 18 nie geschlagen wurde, und werde im nächsten Monat in meine Heimatstadt Reims eingeladen, und das wird honoriert. Das die einzige. So, dann habe ich angefangen zu studieren, gleichzeitig zu unterrichten, was einfach zu Konfusion der deutschen Presse in Deutschland geführt hat, als ich zu Ford ging. Denn ich habe gesagt, ich war Professor d'Allemand. Man muss wissen, in Frankreich ist jeder Professor. Mhm. Auch die Grundschule mit Kleinkindern ist das auch ein Professor, der unterrichtet.
Okay.
Und ich habe nicht geschaltet. Ich habe gesagt, nein, korrigieren Sie. Ich war nur Lehrer. Ich habe unterrichtet, zwar bei Abiturienten, aber ich war nie Professor im deutschen Sinne. Mhm. Nie Professor, war nur Lehrer. Und dann habe ich unterrichtet, ungefähr 3-4 Jahre, und konnte meinen Militärdienst verschieben und musste in Frankreich dann diesen Militärdienst danach absolvieren. Und dann habe ich getan, aber nur 3 Monate. Denn während des Dienstes habe ich versucht, mich als nicht ganz dich, wenn ich das so sagen darf, zu benehmen. Und da hat man gesagt, okay, was wollen Sie denn? Da war ich bei einem Militärarzt, hat gesagt, wollen Sie dann, Sie haben drei Kinder, wollen Sie entlassen werden, aber Sie werden nicht mehr unterrichten können und dürfen. Sie werden als geistig gestört und so weiter. Damals haben viele das mitgemacht, um nach Algerien, wo der Krieg war zwischen Frankreich und Algerien, haben sich von dem Militärdienst mal befreien wollen, durch Tricks und so weiter. So, eigentlich nur kurzer Sinn. Dann war ich zu Hause, konnte nicht mehr in mein Gymnasium, war alles fertig. Und dann bin ich einfach auf die Straße gegangen und habe versucht, Job zu finden. Und da habe ich einmal in Le Figaro eine Anzeige gesehen und die Anzeige sagte, wir suchen, eine tolle Anzeige, sehr gut verfasst, entweder die suchen Direktoren oder was, da gehe ich hin. Das war in Gare Saint-Lazare, Unterricht, also Gespräch geführt am Abend. Und dann wurde ich von dem Chef des Personal von Citroën am Abend eingeladen. Er hat gesagt, also Sie haben sich da vertan, also wir sehen, Sie haben unterrichtet Deutsch und so weiter. Aber wir suchen Verkäufer, Automobilverkäufer. Da habe ich gesagt, was kann man da verdienen? Und dann sagt er mir eine Zahl, das war dreimal, was ich als Lehrer bekam. Dann habe ich, aber Sie müssen nur gut sein. Da habe ich gesagt, dann testen wir das. Und dann wurde ich, und das ist mein, wissen Sie, Herr Arndt, ein Leben, das ist für mich der Zufall von Begegnungen mit Menschen. Ja. Ich kann meine, jetzt 82 bin ich, mein Leben so stufenmäßig schildern. Jede, bei jeder neue Stufe ist ein Mensch da, der mich unterstützt hat und an mich geglaubt hat. Ohne diese Menschen weiß ich, was ich geworden wäre. Diese Menschen sind wichtiger als mein eigenes Leben. Die sind mein Leben. Und dann bin ich geschickt worden als Verkäufer in dem Banlieue von Paris, Arbeiter und Kleinanwerker Banlieue, Montreuil, in einem Großunternehmen von Citroën, 50 Verkäufer damals, das war anders als heute, was? Drei Gruppen und so weiter. Und habe ich angefangen zu verkaufen. Bedeutet, am Abend, nicht am Tag, am Tag waren die Leute an der Arbeit, am Abend klopfen in den Hochhäuser und dann sagen, ja, ich bin Citroën, haben Sie Interesse an Auto und so weiter.
Sie haben Autos verkauft wie heute Staubsauger. Wie man das immer sagt,
absolut, zu Hause absolut. Okay. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich muss sagen, im dritten Monat hatte ich schon das Vierfache an Gehalt verglichen mit meinem Lehrergehalt. So, und das ist der erste Name, der Besitzer dieser großen Niederlassung, Guy Deschamps, leider verstorben. Und er hat mir einmal gesagt, nach fast einem Jahr, Herr Gödewehr, kennen Sie andere Ex-Lehrer, die bereit wären, bei uns einzutreten? Ich denke, ich glaube nicht. So verrückt gibt es nur eins, den haben Sie eingestellt, es gibt keinen anderen. Und ich wurde auch bemerkt durch zweiten Namen, der oberste Chef des Personal von Citroën, Monsieur Perrault, der zu mir kam einmal und sagen, also gute Arbeit, wir möchten Sie als Gruppenleiter ausbilden. Wir müssen jetzt ein kleines Seminar in Le Mans. Und dann bekam ich mein erstes, ich hatte vorher schon einen Dienstwagen als Verkäufer, das war ein Ami 8, also Ami 8. Und dann bekam ich bei der Steigung nach einem Jahr ein DS. Ach du meine Güte, für mich einer der besten Auto der Welt. Besonders zeigte auch, aber den Nachhinein habe ich das feststellen können, dass Citroën wahrscheinlich der mutigste Unternehmen der Welt war. Denn keine andere hätte gewagt, von einem Traction Avant zum, man muss sich vorstellen, Traction Avant und der Nachfolger ist ein DS, hydraulisch, undenkbar, ein Schritt, was keiner gewagt hätte. Und dann bin ich da und dann hat man die Verbindung guter Verkäufer, als Gruppenleiter macht nicht, das ging sehr schnell. Dann gehen Sie und spricht Deutsch, schicken wir ihn in den Export.
Warum waren Sie so ein guter Verkäufer? Oder was haben Sie so besonders gemacht mit den Leuten?
Was habe ich gemacht mit den Leuten? Boah, ich habe zugehört. Wissen Sie, ich war in einem Seminar, wo man versucht hat, uns zu sagen, der beste Verkäufer, Herr Gödewehr, ist derjenige, der den Menschen dazu oder die Menschen dazu bracht, einen Vertrag zu unterschreiben für ein Zeug, was sie nicht brauchen und sich nicht leisten können. Dann zeigen Sie, was Sie können. Ich habe gesagt, wenn das so ist, dann wahrscheinlich bleibe ich nicht. Ich habe eine andere Methode. Und dann haben die mich begleitet bei meinem Kundengespräch. Als ich kam, erstens, ich habe immer in zwei Stufen gearbeitet. Drei Sachen sind wichtig. Die erste Stufe, ich habe mein Verkaufsgespräch vorbereitet mit anderen Menschen als diejenigen, die unterschreiben. Ja. Ich wiederhole, damals am Tag war der entscheidende Mensch, der Mann, unterwegs an die Arbeit. Die Frau war also zu Hause, da bin ich zu der Frau gegangen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne, ja, aber mein Mann, ich weiß, aber ich wollte mit Ihnen alles vorbereiten, dass alles gut geht, was soll ich, ja, kommen Sie rein. Da. Am Abend bin ich wiedergekommen und dann kam natürlich nicht mehr, nein, wir wollen nicht, ja, ich habe mit meinem Mann gesprochen, Sie können in Reise kommen. Einmal wurde ich von einem Inspektor von Citroën begleitet. Er wurde nach draußen gelassen und nur ich durfte rein. Ich habe gedacht, jetzt verliere ich meinen Job. Aber im Gegenteil. Dann etwas habe ich dazu gelernt. Die Frau damals, ich rede von den 60er Jahren, die Frau immer dabei zu haben, ohne sie sprechen zu lassen. Sie nie befragen. Das hätte den Mann gestört. Aber sie war da. Und bei dem entscheidenden Phase wieder die Frau einzuspannen, aber nur für die Farbe. Nur für die Farbe des Autos. Der ganze Rest war Sache zwischen Mann und mir.
Ja.
Und das hat sehr gut funktioniert. Aber jeder von der Familie war integriert in mein Gespräch.
Ja.
Und deshalb, ich habe nicht versucht, wie man mir sagen wollte, bitte verkaufen Sie das mit Gewalt. Ich habe gesagt, ich höre zu, versuche zu wissen, was sind die echten Bedürfnisse und ich werde das. Und der andere Punkt ist, und das war in einem an, Sie fragen nach dem Verkaufstrick oder Methode, dann habe ich einmal von meinem Herrn Deschamps, der Besitzer, eine negative Bemerkung bekommen, was zu positiven geworden ist, als er mich an einem Tag an der Werkstatttheke sah, gegen 11 Uhr mittags. Da sagte ich, was machen Sie da, Herr Gödewehr? Ich habe gesagt, mein Kunde kommt, der hat ein Problem mit seinem Auto. Sagt er, das machen die Techniker hier. Ich habe gesagt, nein. Er war da, als er den Vertrag unterschrieben hat. Ich will sagen, ich bin da, wenn du ein Problem hast.
Ja.
Aber das ist nicht die Sache der Verkäufer. Ich sage, doch. Das bildet etwas, das Sie nicht verkaufen können. Vertrauen. Mein Problem ist nicht, ein Auto an einem XY-Mann zu verkaufen. Die Kunst ist, die zweite zu verkaufen.
Ja.
Der zweite Kauf, das zweite Auto. Der erste kann man immer noch mit Gewalt durchsetzen, aber dann vielleicht nie wieder. Aber wenn einer sagt, ja, ich möchte mit Gödewehr und mein nächstes Auto, der war bei mir, der war überall, als ich ein Problem mit meinem, weiß nicht, Getriebe hatte, er hat mich empfangen, könnte nicht lösen, aber der hat mir geholfen. Und deshalb hatte ich in zwei, drei Jahren, eine Kundschaft, ich konnte fast 40, 45 Auto pro Monat verkaufen. Ne? Das war enorm. Ne? Und eine treue Kundschaft. Also nochmal, vielleicht daraus, wenn man etwas unbedingt lernen will, ob das heute nochmal Menschen interessiert, der Verkauf heute ist anders. Zuhören, Vertrauen schenken und nie vergessen, ein Verkauf ist kein Einzeltat. Das ist ein langer Prozess, der Sie, der Verkäufer, mit dem Käufer für lange Zeit verbindet. Und lassen Sie diesen Faden der Verbindung nie zerreißen.
Jetzt ist natürlich das Auto neben dem Haus die teuerste Investition, wahrscheinlich, die man so in seinem Leben tätigt, ja, wenn man ein Auto kauft. Heute ist das ja auch anders, heute wird geleast und nach 3 Jahren weggeworfen oder weitergegeben. Die Hersteller gehen immer mehr dazu über, übers Internet zu verkaufen. Das ist eigentlich die Traumvorstellung der Autohersteller. Was halten Sie denn davon?
Also jetzt machen Sie natürlich einen Sprung von fast 50 Jahren. Ja. Ne? Was mache ich denn da mit Internet? Wissen Sie, was? Ich will nicht also diese Frage abweichen. Ich will nur sagen, das ist ein völlig anderer Art des Verkaufs. Ja. Und ich habe mich nicht 100%ig damit befasst, was würde ich heute tun. Mhm. Aber eines würde ich weitermachen. Und bevor ich das sage, muss ich Ihnen was erzählen, was mich auch weitergebracht hat, bei Citroën in die Hierarchie hochzukommen, bis zum ersten Job mit 26, Generaldirektor von Citroën Schweiz. Ich wurde dazwischen, weil ich Deutsch sprach, und einige bei Citroën doch wussten, dass die 2/3 der Schweiz Deutsch spricht und nicht Französisch, was die meisten Franzosen glauben oder glauben möchten. Dann wurde ich geschickt zum Automobilsalon Genf, um die Hostessen auszubilden. Ja, einer der meinen Traumberuf.
Sie sagen, es war Ihr bester Job in Ihrer Biografie.
Und ich habe die Hostessen immer überzeugen können, bitte, egal welche Klamotten sie tragen, sie überzeugen den Kunden durch ihr Wissen über das Produkt, was sie präsentieren. Hm. Ihre Beine und so weiter, Augen, das ist alles gut. Aber das ist der Schaufenster. Wenn der Kunde plötzlich fragt, denn spontan wird ein normaler Mann, Kunde, eine Frau nicht fragen, wie funktioniert das Auto, was sie da ausstellen. Hm. Deshalb, es ist immer diese Antinomie. Ich gehe zum Automobilsalon, ich sehe ein schönes Mädchen, was mir ein Auto präsentiert, aber für die Technik möchte ich einen Mann haben. Ich rede von den 60er Jahren und komme ich zu Internet. Wenn ich aber es schaffe, die Hostessen so auszubilden, dass sie wissen, wo der Motor ist, wo man die Motorklappe aufmacht, wie man zeigt, wie ein Armaturenbrett funktioniert, sogar wo die Batterie ist, braucht nicht so viel zu sein, dann plötzlich ist das ein völlig anderes Gespräch. Mhm. Da bildet man ein Vertrauen über die Hostess zwischen Marke und Kundschaft, potenzielle Kundschaft. Mhm. Jetzt verlassen wir wieder die 60er Jahre meines Anfangs. Jetzt kommen wir zum Internet. Ich habe vor kurzem jemanden erklärt, ein Ex-Rennfahrer, was mich zurzeit stört, wenn ich mein Auto wechsle, ist das totale Unwissen des Verkäufers über die Funktion des Autos, wie das funktioniert. Mhm. Erstens, weil das hochkompliziert geworden ist. Und was mich wahnsinnig stört, ist, wenn ich vor einem Verkäufer sitze und sage, jetzt wollen wir mal das nächste Modell bestellen. Was er macht, er nimmt sein Handy, macht auf und fängt an, auf einen Screen, also Bildschirm, zu drücken. Mhm. Und kann nur Sachen holen, die ich selbst bei Google oder bei Internet holen könnte. Ich brauche im Grunde genommen immer noch heute, Herr Arndt, auch wenn man das will oder nicht, nicht nur ein Schirm, das heißt in Deutsch genau, ein Schirm trennt mich von Ihnen und verbindet mich nicht mit Ihnen.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist eine Chimäre, das ist eine falsche Anstellung zu nehmen. Ein Schirm hat eine Bedeutung. Ein Schirm ist da zu schirmen, abzuschirmen. Und wenn ein Mensch vor mir sitzt, der mich dazu bringen muss, ein besonderes Modell oder irgendwas zu kaufen und sich hinter seinem Schirm, Internet, am Brett oder in seinem Handy, das kann ich selbst machen. Und wenn ich mich selbst alles beschäftigen muss, dann ist es. Dann kommt die zweite Stufe, wie ich heute bemängle. Die meisten Verkäufer sind nicht vorbereitet für die schnellen Änderungen eines Automodells. Geschweige denn für die ganze Internetapparat, Verbindung, GPS, also erst mit GPS zu tun, mit Intellektro. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Ich habe ein Hybridauto. So, aber ein Hybrid habe ich genommen, weil ich möchte nicht unbedingt an die Steckdose permanent in der Nacht zu sein, aber ich möchte, dass mein noch existierender Verbrennungsmotor meine Batterie auflädt. So, es gibt Marken, die machen das automatisch. Ich will weder Marken befördern noch Marken kritisieren. Ja. Es gibt Marken, die das noch nicht kapiert haben. Ich muss an meinem Bildschirm suchen, wo ich Batterie aufladen kann durch die Verbrennungsmotor. Den Verbrennungsmotor muss nicht sein. Wenn das so ist, dann möchte ich bei dem Kauf, dass er mir erklärt. Als ich am Anfang ein Problem hatte, dann musste der Verkäufer sich erkundigen, wie das funktioniert. Mhm. Deshalb sind wir in dem Bereich Verkauf, Vertrauen aufbauen. Der Verkauf hat sich auch per Internet insofern nicht so weit verändert. Es handelt sich immer beim Kauf und Verkauf von einer Vertrauenssache. Ein Schirm kann nicht Vertrauen aufbilden. Der kann Informationen geben und weiter ermitteln. Da kann ich 150 Informationen bekommen. Habe ich deswegen Vertrauen? Und deshalb, die Leute mit den meisten Followers, wie man heute das schön sagt, sind diejenigen, die sich zeigen. Ja. Manchmal extrem und für mich lächerlich. Aber die haben manchmal 1 Million Followers und dementsprechend auch Deutschmark oder Euro oder Dollars. Aber die Verbindung ist immer noch eine Sache von Menschen zu Menschen. Mhm. Und ein Kauf eines Autos ist immer noch eine Vertrauenssache. Und ohne Menschen geht es nicht so perfekt. Das wird natürlich funktionieren. Man hat das Gefühl, man kann sein Auto selbst basteln, ausstatten und so weiter. Ja, aber es ist so schön, wenn man plötzlich vor einem anderen Menschen ist, egal Frau oder Mann, der mir sagen könnte, ich habe auch meine Erfahrung gemacht, ich habe das gesehen, haben Sie das gesehen? Und außerdem, die Übergabe eines Autos darf man nie vergessen, ist immer noch eine Feierstunde. Ob Internet oder nicht. Wir sind noch nicht so weit weg vom Auto, dass man sagt, ach, das ist sowieso eine Banalität des Lebens. Ja. Nein, das ist ein feierlicher Augenblick. Man bekommt ein bisschen Adrenalin, man bekommt ein neues Produkt, man freut sich darauf und so weiter, immer noch. Und das muss man honorieren zwischen Menschen, Mensch zu Mensch und nicht Computer zu Mensch.
Ja, schön, dass Sie es so gesagt haben.
So würde ich so verkaufen heute, genau wie früher.
Ja.
Nur mit einem Computer. Aber ich würde meinen Einsatz als Mensch mit Blut und nicht nur mit Benzin, aber mit Blut im Blut, ich würde das benutzen.
Das ist eigentlich genau der gleiche Fehler, wenn ich das jetzt immer lese, dass die Autoindustrie, wie gesagt, mehr ins Internet gehen will und die Autos darüber verkaufen will. Der Fehler, den haben auch schon die Banken gemacht. Ich kann mich daran erinnern, in den 90ern hat man Automaten aufgestellt für Überweisung, für Geld abheben und ältere Kunden, ich habe mal in der Bank gelernt, wurden dann immer zu den Automaten geschickt oder sollten zu den Automaten geschickt werden. Und irgendwann waren nur noch Automaten da und dann haben die sich gewundert, dass sie gar keine Bausparverträge, Lebensversicherung, dass sie nichts mehr verkaufen konnten, weil die Leute natürlich nur noch zu den doofen Automaten gegangen sind, die gar kein Verhältnis hat zu den Kunden mehr. Und
ja, deshalb ist das,
ist der gleiche
das Auto
Fehler.
Ist, ich würde fast sagen, das Auto ist immer noch zu wichtig, und auch von Investitionen auch. Man denkt nicht, also die Leute, die natürlich Milliardär geworden sind und ein SUV von Audi oder von BMW oder was kaufen, das ist deren Wurscht, also die machen das nicht selbst. Also insofern, nein, ich rede von den normalen Otto Müller-Verbraucher. Also einer, der sparen muss, der aufpassen muss, der einen Kredit eventuell aufnimmt und so weiter. Natürlich kann er alles per Computer machen. Aber wir machen alles leichter, wenn man Menschen dazwischen immer noch einsetzt. Die Menschen, die nur noch per Computer oder per Internet ihr Auto verkaufen wollen, verspreche ich keine lange Zukunft. Irgendwann werden sie wieder zu einem Problem kommen. Auch ein super Elektroauto wird irgendwann ein kleines Problem haben und mit wem wird man sich darüber unterhalten? Also wissen Sie, wir kommen wahrscheinlich dazu zu sprechen, der Wandel von Verbrennungsmotoren zu den Elektromotoren, was wir heute erleben. Es gibt einen Leitfaden, es gibt ein Faden, der nicht zerrissen werden muss, der darf nicht unterbrochen werden. Es handelt sich immer noch von einer Vertrauenssache zwischen Menschen und Menschen. Dass ein Computer, ein elektronisches System dazwischen sich einschaltet, ist das in Ordnung. Wenn das für ein Staubsauger ist, wenn das für, also das Auto bleibt für mich immer noch heute eine emotionelle Geschichte. Immer noch. Immer noch. Sonst, wie kann man erklären, dass Menschen eher große SUV teuer, schwer und umweltunfreundlich sind als kleinere Autos? Jeder möchte ein größeres und besseres Auto haben. Und wenn man Menschen, es gibt einige, die sagen, nein, das ist nur ein Transportmittel. Obwohl ich mich dafür engagiere, dass das so verstanden wird von der Industrie. Aber nein, Verkauf bleibt Verkauf. Es ist ohne Menschen für mich undenkbar und wie eine Lüge, dass das ein bisschen kurze Beine. Würde das nicht machen.
Gehen wir zurück zu Citroën.
Ja, genau.
Wie stehen geblieben. Sie haben den Personalchef kennengelernt, den Citroën.
Ah, der Personalchef kennengelernt. Ja, der hat der Personalchef hat mich natürlich dazu gebracht, der hat gesagt, Sie verkaufen gut, Sie sprechen Deutsch, wir schicken Sie in die Schweiz. Dann wurde ich in die Schweiz geschickt, mit 26 als Verkaufsvorstand. Und der Mann, der da ging, hat gesagt, Sie werden nicht mein Nachfolger, Sie sind zu frisch in dem Beruf. Aber es kommt ein ganz bekannter französischer Regionalchef, der die Sache übernimmt. Und jetzt kommt der dritte Name, Deschamps. Perrault war Personalchef und dann er Sommer, Robert Sommer. Dann wurde er Chef von Citroën Schweiz, hat 2 Jahre gehalten. Dann wurde er Chef von Vorstand Verkauf bei Citroën Paris und hat gesagt, als er ging, Sie sind natürlich mein Nachfolger. 26, 27 Nachfolgerchef von. Aber wir waren sehr, sehr eng befreundet. Also das war für mich, er ist gesteuert, sich umgebracht später. Das ist eine traurige Geschichte, aber das ist ein Mensch, der mein Leben auch geprägt hat. Ohne ihn, ich war wie ein Ziehsohn für ihn. Und dann in der Schweiz wurde ich gut akzeptiert, weil ich der erste Chef von Schweiz war, der Deutsch sprach. Das heißt, ich konnte sich 2/3 der Schweiz mit mich unterhalten, was früher nicht der Fall war. Das war nur Genf, Lausanne und Schluss. Und besonders ein Großhändler aus Bern, Basel, Zürich, das heißt 80% unseres Umsatzes, Dr. Sutter, der mich auch mal unter den Arm genommen hat und als ich manchmal ein bisschen unreif reagiert habe, hat er gesagt, danach, nach der Diskussion, ja, man sollte man vielleicht das und das, sehr gut funktioniert. Eine schöne Geschichte kann ich erzählen, als ich wegging, er hat mich zu ihm zu Hause eingeladen nach Basel und er hatte an dem Tag eine goldene Uhr, obwohl er immer ein normaler Metalluhr hatte. Und am Ende des Essens hat er gesagt, Herr Gülliver, nehmen Sie das mit, das ist die Uhr meines Vaters. den schenke ich Ihnen. Das rührt mich immer noch heute, denn das sind diese Menschen, die mich immer, und natürlich in meinem, hinter meinem Rücken, auch gut über mich sprachen natürlich, dass er sich bis nach oben, Sute hat gesagt, ah, der geht, warum und so weiter. Und dann wurde ich nach Deutschland geschickt, weil der Sommer, von dem ich vorher gesprochen habe, der mein Vorgänger in Genf war, als er Vorstandsvertrieb in Paris wurde, hat er gesagt, irgendwann hole ich dich aus der Schweiz raus, aber nur in einem Land, werde ich nie vergessen, mit starken Währungen. Und das war Deutschland. Und dann rief er mich an und ich war dann 31. Und dann sagte er, du gehst nach Deutschland, die größte Filiale Europas für Citroën. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Der Sitz war in bei Bonn, also in Bergisch Gladbach. Und dann, es war auch für mich eine ganz neue Geschichte. Erstens die Größe, da hatte ich einen Vorstand zu führen, nicht mehr, denn hatte einen Vorstand, Gewerkschaften, Betriebsrat, ganz frisch gebacken, 31, solche Erfahrungen, da hatte ich nicht, muss ich schnell mich anpassen. Und Sommer war, wie gesagt, der oberste Chef des Vertriebs. Und dann musste ich ein Auto bei Citroën einführen, der GS. GS war als der Nachfolger des des DS und so weiter, war ein mittleres Auto, Größe Golf ungefähr, ein GS. Und damals hatte ich schon im Kopf, wenn der GS kommt, möchte ich als Citroën der erste Hersteller, der unter 10.000 Mark ein Auto einführt. Mit Hydraulik, mit hydraulischer Suspension, also Federung, alles Trim und Akt. Der GS war damals ein sehr gelungenes mittleres Auto. Und dann bin ich nach Nizza, wo mein Freund, kann ich sagen, Sommer in Urlaub war. Und dann sagte er, was möchten Sie? Ich habe gesagt, wir müssen ein großes Coup machen. Wir führen dieses Auto unter 10.000. Glaub uns kein Mensch. Ich sagte, er macht das. Gut, komme ich zurück. Unter 10.000. Boah. Ersten Bestellungen wie Semmelbrötchen. Also, das ging vor. Die Händler natürlich begeistert, alles, alle war gut. Und das ist natürlich, was soll ich sagen, die Sonnenseite oder die Schattenseite dieses Erfolgs, kurzfristiger Erfolg oder, ja, kurzfristig, weil ich das nicht lange genießen konnte. Ein paar Wochen später bekomme ich einen Anruf von dem Vertriebsvorstand von Renault. Aha. Der kam nach Deutschland, um die Filiale in Bonn zu besuchen und möchte mit mir Mittagessen. Ich muss sagen, da war ich naiv. Ich habe nie eine Sekunde geglaubt, es ist etwas anders als das Kennenlernen. Man muss natürlich wissen, damals, rede noch von den 60er in Frankreich, Renault war marktanteilmäßig 40% des Marktes in Frankreich. Ja? Also Höhen, die keiner in Deutschland kennengelernt hat. Und in Deutschland immer noch mit dem kleinen Renault 4 und Renault 16, bei 11 oder 12%. Nicht schlecht als Importeur. Dann gehe ich mit Monsieur Lamiro, wieder ein Name. Die Namen, die ich bringe bei unserem Gespräch, sind immer Namen, die mein Leben geprägt haben. Aber Lamiro nicht so viel, der nächste ist wichtiger. Und dann Lamiro sagt, ja, wissen Sie, wir haben Sie beobachtet. Ich habe gesagt, ich bin seit 6 Monaten da. Ja, ja, aber diese Einführung und so weiter. Sie wissen, Citroën ist gut. Aber Renault, das ist 40% des Marktes. Das ist genau wie in Deutschland. Einer, der bei Ford tätig ist und Volkswagen ruft. Man sagt nie Nein zu Volkswagen. Ja? Ja. So, Volkswagen ist wirklich die Weltgröße gewesen und immer noch. So, dann hat er gesagt, überlegen Sie sich. Wir würden Sie gerne einstellen. Eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens. Weil, wie ich das gerade erzählt habe, Citroën hatte bis jetzt mir alles gegeben. Das erste große Gehalt meines Lebens, eine liebevolle Begleitung in meinen ersten Schritten in der Automobilindustrie. Also ich, Und das hat geändert. Ich war eine ganze Nacht neben meinem Bett, werde ich nie vergessen, in Bergisch Gladbach. Fast weinend gesagt, was machst du? Und am nächsten Tag gesagt, ich gehe zu Renault. Und der zweite Schritt war noch emotioneller. Der oberste Chef von Citroën, Monsieur Ravenel, großer Ingenieur, der DS mitentwickelt hatte, hat mich zu sich bestellt. Ich habe gesagt, den kriege ich die Leviten zu lesen. Und dann sagt er, Herr Gödewehr, bin nicht böse, bin sehr traurig. Das sind Augenblicke im Leben, die kann man nicht vergessen. Ein Mann, der so ein Großunternehmen führt, der mich als kleinen Bub einlädt und sagt, ich bin traurig. Ich wollte alles zurücknehmen. Ich habe gesagt, nein, den will ich nicht traurig machen. Mhm. Und sehen Sie, das rührt mich noch 50 Jahre später. Kann nicht anders. Ja. Und dann hat er gesagt, viel Glück. Aber Sie haben das nicht nötig. Schaffen Sie schon. Und dann bin ich zu Renault. Jetzt kommt ein anderer Name. Pierre Dreyfus, der oberste Chef von Renault. Werde ich nie vergessen. Einstellungsgespräch. Einstellung, nein, ich war eingestellt, aber Einführungsgespräch, Vorstellung. Und dann sagt er mir, erzählen Sie mir erstens, beeindruckt ein Büro, ein Schreibtisch, kein einziges Papier. Null. Und dann sagt er, erzählen Sie mir über Sie. Ich habe gesagt, ja, ich habe ein bisschen Literatur gelernt, dann habe ich Deutsch unterrichtet, weil ich im deutschen Fach also mein Hauptthema hatte. Und dann musste ich aufhören, wollte ich nicht mehr, nach der Armee konnte ich nicht mehr unterrichten. Und dann habe ich einfach einen Job gefunden. Dann lässt er mich ein bisschen quatschen und dann sagt er, ja, also, wenn ich richtig verstehe, haben Sie keine Ahnung von Auto. Ich habe gesagt, nein, wenn Sie so meinen, ich kann kein Auto bauen, kann ich. Sagt er, genau wie ich, sagt er. Ich bin Historiker, stimmt auch. Und ich weiß nicht, wie man ein Auto baut, aber das brauchen Sie nicht für die Position, die man Ihnen anbietet. Sie sind mein Mann. Also, Sie verstehen nichts von Auto, also Sie sind für mich der gewünschte Kandidat. Das kann ich nicht vergessen, so ein Gespräch. Und dann sagt er aber, Sie müssen 6 Monate lang bei uns rumfahren in der Welt, damit man Sie kennt, bevor Sie den Job für die, den wir für Sie vorgesehen haben, bekommen.
Sie wussten noch gar nicht, was Sie machen sollen,
dann? Nein, null.
Ach so?
Null. Weder Gehalt noch was, noch nichts. Dann bin ich muss eines sagen hier, und sage ich nie wieder. Ich habe in meiner Karriere bei Automobilindustrie nie einmal, ich schwöre es, ein Gehaltsgespräch geführt. Nie einmal. Nie. Einmal sogar war das, hat das zu Lächerlichkeit geführt, erzähle ich noch. Dann bin ich 6 Monate lang unterwegs gewesen. Italien, Nordamerika, Österreich, England. Und nach 6 Monaten ruft mich der Vertriebschef Lamiro und sagt, also, sehr gut gemacht. Wunderbar. Kriegen Sie den Job? Ich habe gesagt, aber was habe ich denn sehr gut gemacht? Ich habe so viel Freude gehabt. In Italien habe ich Menschen kennengelernt. Ein Mann, der bei mir eine sehr große Rolle spielen wird, das ist Claude Wetz. Habe ich ein Buch geschenkt, dedikassiert. Und dann, er hat gesagt, wissen Sie, warum das uns sehr gut gefallen hat bei Ihrer Tour, bei unseren Leuten? Sie haben nie einmal Citroën erwähnt. Lektion Nummer mindestens 4 oder 5. Wenn man ein Marke wechselt, absolut nie was erklären, dass die alte Marke anders oder noch schlimmer, besser war. Sie schalten um, das ist wie bei Scheidung. Und bitte nicht die alte Frau erwähnen. Nur noch mit der Neue, nur noch Liebe zeigen. Das nur. Und das funktioniert. Und dann sagt er, Sie werden unser neuer Chef in Deutschland. Renault Deutschland, das war damals wirklich enorm.
2000 Mitarbeiter, 150.000 Autos.
Ja, ja, ja. Vorstand, Gewerkschaft, Betriebsrat und alles. Und dann ist mein erster großer Fauxpas. Ich muss ein Auto von Renault einführen, während meiner Zeit, 3 Jahre bin ich geblieben, was das schlimmste Auto von Renault in jeweils in Renault-Geschichte war, wurde und war. Das ist der Renault 14. Der Renault 14 war ein Auto, eng vorne, dicken Hintern, um nicht vulgär zu werden, für Deutschland und Hatchback, das heißt also kein Stufenheck, was die Deutschen hassen wie die Pest. Die wollen alle ein Stufenheck, obwohl die den Kofferraum nie benutzen, aber das muss ein Stufenheck sein. Das hat sich geändert, aber damals, das war so, Stufenheck, ich habe gesagt, ich kann das nicht. Außerdem, ich hatte ein Rentabilitätsproblem und ich habe mit den Händlern scheinbar falsch verhandelt, dass die Marge für dieses Auto um 1% zu reduzieren, um alles zu verbessern bei der Zentrale. Und also das ist schief gelaufen, dass die Händler sich beschwert haben und so weiter. Und ich hatte ein anderes Problem. Ich musste einen Personalchef einstellen. Den hatte ich gefunden in Deutschland. Und ich habe gesagt, also sie sind ideal. Schick ihn. Ich rufe Paris ein und sage, ich habe einen Personalchef gefunden. Er heißt so und so, ist perfekt. Er hat schon die große Erfahrung. Ja, den müssen wir kennenlernen. Das ist da Zentrale in Zentrale. Da geht er nach Paris, kommt zurück. Ich bekomme einen Anruf. In keinem Fall einstellen. Ich sage, warum? Er spricht kein Französisch. Ich sage, hören Sie mal, ist mir wurscht. Er muss Personalchef in Deutschland. Wissen Sie, dass wir hier eine andere Sprache reden? Was soll ich mit Französisch? Und dann haben wir gesagt, nein, der ist der Einzige. Die anderen sind, könnte manchmal Französisch, manchmal nicht. Aber die hatten nicht dieses Profil. Er wurde trotzdem eingestellt. Ja. Hat mich natürlich ein paar Negativpunkte in der Zentrale und so weiter. Und dann komme ich zurück, weil ich werde zurückgerufen nach Paris, Zentrale. Wenn man ganz oben ist, es ist selten, dass man total runterfällt. Also dann würde ich Exportchef für einen Teil des Exports. Mein Kollege Claude Wetz war ein Großexport, die Niederlassungen, England, Deutschland. Und ich hatte die sogenannten Importeure, Finnland, Israel und 5 oder 6 Länder. Toller Job, besonders in Irland. So viel Whisky habe ich mein ganzes Leben nie mehr getrunken. So. Und eines Tages war ich in Israel, ruft meine Sekretärin an und sagt, Herr Gödewehr, wenn Sie jetzt landen morgen, Sie haben einen Termin im Hotel George V, nie vergessen, in Mitte Paris, Mitte an so und so, Volljum. Er möchte Sie kennenlernen und Ihnen ein Geschäft, ich weiß. Ich sage, gut, dann bin ich da, lande ich in Paris, fahre ich zum Hotel, dann treffe ich ein Halbdeutsch-Amerikaner, der mit mir sofort Englisch spricht und sagt, also, ich möchte mit Ihnen mal reden. Ja, was ist? Ja, es gibt eine große Firma, die Interesse hat. Ich habe gesagt, was denn für eine Firma? Ich weiß nicht, ich bin zufrieden da, ich bin... Nein, das hat mit Automobilen nichts zu tun.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Oh, wunderbar. Was ist das? Nein. Sie müssen mir ein bisschen erklären, genau wie bei Ihnen heute. Erklären Sie mir, wie Sie dazu gekommen sind, so und so weiter. Also quatschig, das ist, was ich am besten kann. Und sagt er, wir melden uns. Eine Woche später bekomme ich wieder einen Anruf. Jetzt kommen Sie wieder, wir sehen uns. Unser Kunde hat Interesse gezeigt. wir treffen uns in Georges V, das kommen, da gehe ich da, treffe ich drei Amerikaner, von dem Akzent nicht zu verwechseln mit Oxford geborene, und besonders einer, werde ich nicht vergessen, der hatte einen Anzug, wo das Innenfutter noch grausamer war als draußen. Ich sage, mein Gott, nochmal, was sind das für wenige, wo lande ich da? Und dann fangen die an. Ich habe gesagt, also ich muss jetzt wissen, was wollen Sie denn? Ja, wir möchten, well, like to talk to you und so weiter. So, und dann sprechen wir und über Gott und die Welt. Und dann erfahre ich immer noch am Ende nicht, worum es geht. Ich habe gesagt, zu Foljung, der da war. Ich habe gesagt, hören Sie mal, jetzt reicht mir. Ich kann doch nicht jetzt permanent über mein Leben reden, was ich tue. Ich weiß es nicht. Natürlich bin ich neugierig. Aber ich bin Anfang 30, ich habe das Leben vor mir, was soll das? Ich bin bei Renault zufrieden. Und nach Renault für mich war Ende. Zwei Tage später, wir treffen uns wieder. Ganz kurz. Und dann sagt er, wir sind die Vertreter von Ford Dearborn Amerika. Ich habe gesagt, von wegen, kein Automobilgeschäft, Dankeschön.
Ja.
Was soll ich bei Ford machen? Das ist für diejenigen, die uns eventuell hören jetzt oder schauen und sagen, wenn ich ein Angebot bekomme, wie kann ich mich verhalten? Also nie zu viel fragen, genug, dass das widerstandswürdig ist, aber nicht mehr. Und dann sagt er Ford. Ich sage, Ford, ja wunderbar, was soll ich bei Ford machen? Wo denn? Ford Frankreich oder? Nein. Wir werden Sie, wenn Sie einverstanden sind, einstellen für Ford Deutschland. Für Ford Deutschland war für mich von meiner Zeit von Kurt Citroën und Renault eine der großen deutschen Hersteller.
Mhm.
Köln, Werke in Saarlouis, in Köln, in Düren und so weiter. Für mich 50.000 Menschen. Und ohne, die einzige Erfahrung habe ich gerade erklärt,
ja,
war nicht gut. Wir werden noch einmal das ganze Apparat von Ford Dearborn, Henry Ford, Phil Caldwell, Red Poling, also die Namen des Vorstands kenne ich noch, aus Amerika,
ja,
kommen nach Köln für ein Quartalreview und möchte sie kennenlernen. Ich sage, das heißt also, das ist Ford, aber ja, doch, wir stellen sie ein, wenn sie einverstanden sind. Da habe ich gesagt, gut, dann warten wir, bis die Menschen kommen. Ja, gut. Komm zurück zu meinem Büro. Meine Sekretärin, Madame Mazeron, sagt, wir haben ein Problem. Ich habe gesagt, was denn? Gucken Sie mal den Spiegel. Guck den Spiegel, am Ende wird der neue Ford-Chef ein Franzose? Ja, das ist auch Lektion Nummer 4 oder 5. Wenn eine Firma Sie haben will, benutzt sie irgendwann die Presse, um eine sogenannte Indiskretion bekannt zu machen.
Sie hatten nichts unterschrieben?
Nichts gemacht, keine Unterschrift, nichts. Da war ich total im Leeren. Und dann sagt meine Sekretärin, Herr Vernier-Palliez, das war der Chef, mittlerweile war Dreyfus weg, möchte Sie sehen. Gehe ich hoch. Dann sagt der Herr Gueulevert, was ist das? Ich sage, ich habe in der Tat Menschen von Ford getroffen, aber meine Entscheidung habe ich nicht freigegeben. Ja, sagt er, aber die Entscheidung, die treffe ich für Sie. Wenn Sie schon mit der Konkurrenz reden, dann sind Sie bei uns nicht mehr erwünscht. Er mochte mich sowieso nie so sehr, aus anderen Gründen, die irrelevant sind für diese. Als ich Lehrer war, hatte ich seinen Sohn als Schüler.
Nee.
Vergessen wir das.
Oh Gott.
So, also dann, und er war kein guter Schüler.
Was?
Und dann sagte er, Sie sind frei. Dann war ich plötzlich von heute auf morgen null.
Sie hatten
damals keine Entschädigung, kein Geld, kein goldenes Parachute und so weiter, nichts. Dann rufe ich die Leute Foljum an in München und sage, hören Sie mal, ich bin jetzt mit einem Riesenproblem konfrontiert. Ich wurde von Renault freigestellt. Nennen Sie das Entlassung, egal was, weil ich mit euch geredet habe. Ja, sagt er, machen Sie sich keine Sorgen, es ist bei uns in trockenen Tüchern. Aber ich sage, ich habe im Papier nichts. Eine Woche später ist der ganze Aufsichtsrat von Ford in Köln und wir haben in Domhotel ein Mittagessen und Sie sind der Gast und werden Sie diese 25 Leute vorstellen. So, dann bin ich da gewesen und dann kann ich nur einen Satz in Erinnerung haben, der heißt, war Quatsch, dumme Schnur. Hat gesagt, sagt mir einer der Vorstandsmitglieder, Herr Gödewehr, wie viel Franzosen im Grunde genommen sind hochrotarisch und können Deutsch? Oh, ich habe gesagt, viele, viele, besonders eventuell im Elsass. Aber ich bin, meine Herren, keine Frau damals, meine Herren, bin ich der einzige Franzose, den Sie zurzeit einstellen dürfen. Ich bin frei. Die haben so gelacht. Und dann haben die gedacht, okay. Und am nächsten Tag hatte ich meinen Vertrag und wurde einstimmig von dem Deutschvorstand, Deutschen Aufsichtsrat, als Vorsitzender ernannt.
Also Sie waren Vorstandsvorsitzender von Ford Deutschland. Mhm. 50.000 Mitarbeiter nochmal. Also das ist irre. Und der Spiegel hatte Sie nie befragt, oder? Die haben einfach die Indiskretion so abgedruckt. Oder hat der Spiegel Sie jemals angerufen, bevor Sie...
Nein. Der Spiegel, ich habe nie recherchiert, aber ich weiß, wie das war. Einer von Volljum wahrscheinlich hat den Spiegel, hat gespürt, dass ich noch zögerlich war. Das war mir ein großer Sprung nach vorne. Was mache ich mit? Er hat wahrscheinlich den Spiegel eine Indiskretion gemacht. Wer wird der Chef? Man wusste, dass Peter Weyer, der mein Vorgänger war, der war zwischen Lutz, Bob Lutz und Gödewehr war Peter Weyer. Der ist nicht lange geblieben. Und dazwischen hat Lutz versucht, mich auch zu überzeugen, aber das ist irrelevanten Sachen. Und dann habe ich gedacht, also das kannst du das? Ich weiß es nicht. Außerdem, es ist auch etwas passiert, auch vielleicht für unsere Kleinquatsch-Treffen. Einmal ruft mich, ich möchte den Namen nicht erwähnen, ein Mitarbeiter von Ford, in der Zeit, wo ich noch zögerlich war, der im Spiegel was gehört hatte und wusste, dass ich schon zweimal mit der obersten Führung von Ford Gespräche geführt habe. Ruft mich an in Paris und sagt, wann kommen Sie nach Deutschland? Werde nie vergessen, ich lande in Düsseldorf in 2 Tagen. Können wir uns im Flughafen treffen? Ja. Treffen wir uns? Und dann sagt er mir, ich bin Herrn so und so, Name spielt keine Rolle. Ich gehöre zu Ford Deutschland. Wissen Sie, wo Sie sich überhaupt da einlassen? Wissen Sie, was das für ein Job ist? Ich habe gesagt, Vorstandsvorsitzender von Ford Deutschland, wenn ich gewählt werde durch den Aufsichtsrat? Ja, sagt er, nein, ich rede von der Realität. Ich sage, was ist die Realität? Sagt die Realität, die Sie haben absolut keine Macht, null. Mhm. Ja, ich sage, was soll das Macht heißen? Ja, Sie können nichts entscheiden. Alles wird in England, in den zentrale Europa, Fort Europa entschieden. Und Sie führen aus. Ja, ich habe gesagt, im Grunde genommen, das ist, was ich tue seit Jahren schon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich alleine alles entscheiden konnte. Ja, sagt er, aber können Sie sich vorstellen, werde nie vergessen, selbst ein Blumenstrauß, wenn es über 100 Dollar ist, dann müssen Sie eine Genehmigung holen. Ich habe gesagt, okay, gut. Aber außerdem, lieber Herr so und so, kann ich anders. Für die kleine Geschichte, ich glaube, dieser Mann hatte schon eine Ambition, doch den Job zu bekommen. Ja. Habe ich akzeptiert und dann bin ich bei, das ist meine längste Zeit bei einem Automobilunternehmen, über 10 Jahre bei Ford.
Sagen Sie, eine Frage noch davor, wo Sie am Zögern waren, hat Ford, glaube ich, das war da die Trumpfkarte Bob Lutz gespielt und der hat Sie im Urlaub besuchen wollen.
Ah, der Bob Lutz, ja, das, mit seinem Flugzeug.
Das ist so,
mit diesem Back 111. Ich wusste gar nicht, was das für ein Flugzeug ist. Es ist wie ein kleiner Airbus. Ja. Und das war das Flugzeug, was von Köln jeden Tag Ingenieure nach England fuhr, die zusammenarbeiteten mit den Engländern und zurück die Engländer nach Ford. Und das ist das Flugzeug, was ich nahm, auch fast privat fort, um nach England zu fliegen, als ich einen Bericht erstatten musste oder eine Diskussion hatte und so weiter. Und der Bob Lutz ist eine charismatische Person. Ich meine, nicht nur mein Schauspielertyp, also genauso schön wie Sean Connery, kluger Mensch, sprach hervorragend vier drei Sprachen, also wirklich konnte wechseln von Englisch, Amerikanisch, Deutsch, Französisch, also ein begabter Mann und charismatischer Mann. Und als er mich besuchte, um dazwischen mich nochmal den letzten Schub für meine Entscheidung zu geben, hat er sehr klug gehandelt. Ich war mit meinen Kindern da und er hat gesagt, wollen deine Kinder vielleicht in mein Flugzeug rein? Oh, ich sage, ist das dein Flugzeug? Ja, ja, sofort. Hast du zur Verfügung, wenn du kommst, ja, kannst du jederzeit benutzen. Von wegen, ne? Als ich kam, aber Lutz konnte alles verkaufen. Er hätte wirklich ein super Mann. Und dann, als ich kam, habe ich einmal gefragt, nur aus Jux, also, kann ich denn das Flugzeug? Oh, nein, nie. Außerdem wäre Blödsinn. Die einzige Flugzeuge, die ich privat zur Verfügung hatte, war Volkswagen. Aber sonst vorher niemals, niemals, nein, nein. Aber fort, meine 10 Jahre fort, möchte ich nur an eine kleine Anekdote, weil das erinnern wird zu Sachen, die ich vorher gesagt habe. Ich komme sofort und wie gesagt, ich halte dran. Nie einmal bei diesen Treffen haben wir über Gehalt geredet. Nie. Interessierte mich nicht. Ich dachte, ich verdiene so viel schon für mich, komme mit ganz bescheidenen Verhältnissen und so weiter. Und das war für mich schon viel. Ich konnte gut leben. Bei Renault, ich war in der obersten Klasse. Also höher war nur der Vorsitzende. Unten waren die, glaube 600 Obersten der. Und dann bei Ford komme ich rein und kriege mein Gehalt am Anfang normal. Nach 3 Monaten verlangt einer, sagen wir mal, aus der Oberen, aber nicht direkt von der Geschäftsführung, will mich sehen. Ja, kommt zu mir und sagt, ja, können wir ein Problem besprechen? Ja, ich habe gesagt, was haben wir ein Problem? Ja, wenn wir Streik unterwegs oder? Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, was ist das Problem? Ja, ihr Gehalt ist nicht so passend für ihr Beruf, ihre Position. Ich habe gesagt, ja, wissen Sie, haben Sie das diskutiert? Ich sage, nein. Bin zufrieden. Nein, nein, sagt er, das passt nicht zusammen. Das ist 2 Mal in meinem Leben passiert. Komm später. Und dann habe ich gesagt, ja, was? Nein, nein, Sie machen gar nichts. Sie machen gar nichts. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich gar nichts. Aber seit 3 Monaten sind Sie da oder 6 Monaten. Wir sind sehr zufrieden, wie Sie sich verhalten, wie Sie machen, also egal. Komplimente. Dann, lange ich kurz erwähnt, 2 Monate später hatte ich 40% Gehaltserhöhung. Ja, gut. Ohne was zu fragen. Zufrieden. Wunderbar.
Wollte nichts sagen.
Und meine Zeit bei Ford Köln, ich wurde fast ein Kölner Jeck, ein Echter. Das einzige Problem, was ich bei Ford hatte vielleicht, ist diese schwierige Verbindung mit der Zentrale in England. Das ist auch ein großes Problem gewesen. Ich glaube, heute ist das in Deutschland, das ist nicht mehr in England, das ist alles anders als vorher. Das war total unnötig, denn Ingenieure sind auch eitle Personen. Ne? Ein englischer Motoringenieur ist nicht annähernd so gut wie ein ich mache das mit Lächeln, ein deutschen Motoringenieur. Und die müssen beide arbeiten. Also das war nicht einfach, kulturell kompliziert und so weiter. Aber ich habe 10 Jahre und ich wäre noch mal geblieben, im Grunde genommen. Aber ich glaube, Ford wusste nicht mehr, wohin mit mir. Gute Arbeit, keiner hat kann das kritisieren, als Zeit bei Ford ist, hat gute Sachen hinterlassen. Zum England und zu Amerika eine kurze Geschichte mit Amerika. Jedes Mal, wo Henry Ford der Zweite in Deutschland war, hat er mich sehen wollen und wir haben immer gemeinsam zu zwei gegessen. Mhm. Und einmal habe ich ihm gesagt, Herr Ford, nein, sagt er, was möchtest du mal bei uns? Ich habe gesagt, wissen Sie, mein Wunsch, ich bin jung, ich bin sehr zufrieden hier in Deutschland, aber Ford ist schon etwas, ich möchte einmal in Amerika. 5 Jahre in Amerika. Ah, sagt er, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Ich sage, was habe ich denn? Ja, sagt er, nein, du hast alles. Aber wo möchtest du in Amerika? Ich habe gesagt, egal. Kalifornien, sagt er, ja, hör auf. Werde ich nie vergessen, Daniel. You're kidding. Kalifornien will jeder in Amerika. Aber ich sage, egal, man, Arizona, Ohio und so weiter. Und dann sagt er, nein, es gibt ein anderes Problem. Bei Ford waren die Gehälter in Stufen von 0 auf 25. Und ich war 21. 25 war Henry Ford oben. Das heißt, um nach Amerika zu gehen, hätte ich auf 16 zurückrücken müssen, damit das ganze System nicht durcheinander kommt. Das hört sich komisch, aber das war so.
Ja.
Und da habe ich gesagt, aber setzen Sie mich auf 16. Ich brauche die ganze Kohle nicht und so weiter. Und da, und dann, wenn ich zurückkomme, da bin ich wieder auf 25. Ich konnte mit Henry Ford so nett mich unterhalten. Und dann hat er mir eine gute Lehre gegeben. Er hat gesagt, Daniel, die Amerikaner, die sind noch per Du, wie man sagt. Und dann sagt er, das geht nicht. Wenn ich sage, der kommt zurück auf 16 und ist bereit in Amerika, das wird als negativ von dir Charakterschwäche empfunden. Das macht man nicht. Und dann bin ich nie nach Amerika. Sonst nach meinem Wunsch hätte ich gerne 5 Amerika gemacht. Erstens hätte ich mein American English noch verbessert und dann wäre ich dann zurück nach Europa. Mhm. Aber das hat sich anders entwickelt und ich muss sagen, ich bereue nichts. Aber die Zeit bei Ford war 10 Jahre. Köln war schön, die Mitarbeiter, der Kontakt zu Presse, der versucht einiges zu tun. Es war schön, das war's. Schicksal, aber schön.
Sie mussten in der Zeit auch mal diesen Turbo Capri fahren oder den Zugspeed-Rennwagen.
Den Capri, Capri mit Ludwig, meinen Sie?
Klaus Ludwig, genau.
Klaus Ludwig hat mich einmal, und er hat das nie wieder gemacht, denn ich habe mich wirklich fast in die Hose gemacht, auf dem Nürburgring in dem Capri, das war ein Rennwagen damals, gebracht. Ich habe gedacht, ich sterbe. Jede Kurve, wenn man nie mit einem richtigen Rennfahrer gefahren ist, versteht man nicht, was diese Leute leisten. Mhm. In jeder Kurve wollte ich sagen, ich habe nur wirklich meine ganze Muskelkraft gehalten, sagen, das schaffen wir die Kurve nicht. Und das hat er immer geschafft, ich lebe noch. Ich habe eine andere Erfahrung mit einem hervorragenden Fahrer, das ist Joachim Stuck, der im Grunde genommen immer noch Berater bei der Gruppe Volkswagen ist. Das war ein unheimlich netter Mann, guter Mann. Ja. Und das war die Geschichte. Dann kam die Geschichte fort. Und am Ende, weil ich alles erklärt habe, Amerika ging nicht, Europa ging nicht. Goethe wäre schon 10 Jahre da, fast 11 Jahre. Was machen wir mit dem Kerl? Was macht Goethe wäre mit Ford und so weiter? Ich kann nicht 20 Jahre bleiben. Mein Vorgänger war nur 2 Jahre da, Bob Lutz, aber aus eigenem Wunsch, weil er immer gestiegen ist bis nach Amerika, General Motors und alles, war unterwegs auf anderen Horizont. Dann habe ich ja gesagt, gut, dann Schluss, dann hören wir auf. Und dann habe ich wieder etwas getan. Ich habe Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe 3 Wochen, bevor mein Recht zu Rente, ich hätte 3 Wochen mehr arbeiten müssen bei Ford, um die volle Rente zu bekommen. Da ich 3 Wochen vorher, keiner hat mich darauf aufmerksam gemacht, da ich die volle Rente nicht hatte, nicht 3 Monate, 3 Wochen war, nicht hatte, habe ich 0 von Ford bekommen.
Null.
Aber ist kein Thema. Ich hätte ein bisschen klüger sein müssen oder ich hätte mich erkundigen müssen. Aber ich habe weniger mich um Rente, wenn ich mich schon um meine Gehälter nicht gekümmert habe. Um Rente, könnte ich mich, das war ein Fremdwort. Aber ich habe Glück gehabt, das gehört zum Leben. Und dann war ich da mit meiner Frau, meine Jugendliebe, wieder zusammen und meine germanische Wurzeln kamen heraus. Ich habe mich verliebt in dieses Mädchen in Dortmund, als ich in einem Gymnasiumaustausch mit 15 mit Dortmund war, habe sie kennengelernt, habe mich verliebt ewig und sie lebt Gott sei Dank immer noch an meiner Seite. So, und da war ich da. Was mache ich? Weiß ich überhaupt nicht. Ah, ich überhaupt nicht.
Sie haben selber gekündigt, ohne Plan für die Zukunft.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist, wie nennt man, einvernehmlich. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich gekündigt habe, denn ich wäre gerne geblieben. Und die können nicht sagen, die hätten mich gekündigt, weil die keinen Grund dafür hatten. Absolut null. Ja. Das heißt, die waren froh, dass ich gesagt habe, dass ich so unkompliziert war.
Aber Sie waren ja nicht nur unkompliziert, Sie waren ja auch unkonventionell von den ganzen Ideen. Und Sie waren, glaube ich, der Automanager, der immer so ein bisschen so schräg angeguckt wurde, weil Sie ganz moderne Ideen hatten. Und zwar aus heutiger Sicht, 2024, ganz moderne Ideen.
Ja, bei Ford ist das passiert. Also vielleicht die 10 Jahre Ford muss man ein bisschen anders gestalten. Es ist nicht nur, dass ich bei Ford viel gelernt habe. Mhm. Führung eines Großunternehmens, Werken, Betriebsrat, Gewerkschaften und so weiter. Aber auch habe ich eine andere Welt kennengelernt. Erstens, ein Interview mit Spiegel hat eines schon sehr viel bewirkt, als der Chefredakteur mit einem Journalist ein Werk in Köln besuchen wollte, anlässlich eines Interviews mit mir. Und in dem Gespräch danach kam die Frage von Tausenden, die in den Annalen geblieben ist, Herr Gödewehr, können Sie mit einem Tempolimit leben? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich mit einem Tempolimit lösen. Aus Stunden Interviews ist nur dieser Satz rausgekommen. Und natürlich hat bei mir einiges gewirkt, besonders bei meinen Kollegen. Nicht direkt wurde ich kritisiert, aber ich habe von dem Umfeld meiner Kollegen gehört, also das darf man nicht sagen. Ja. Sie können ein Chef eines Automobilunternehmens in Deutschland wohlgemein. Denn wie man weiß, in Deutschland ist eine Insel der Seligkeiten. Nur da kann man wohl fahren. Es gibt kein anderes Land in Europa, was nicht mit Einschränkungen arbeitet und lebt. Und dann habe ich gesagt, ich kann damit leben und ich werde das auch nochmal dokumentieren, warum, dass ich heute sagen kann. Aber das ist natürlich geblieben. Warum ist dieser Sinnewandel gekommen? Denn was ich bis jetzt erklärt habe, ist eine echte Verbindung zu dem Produkt Automobil, was ich entwickelt hatte. Mhm. Als Verkäufer mit den Kunden, dann in kleineren Unternehmen, Citroën und dann Renault und Ford. Aber gleichzeitig ist etwas bei mir passiert, 2 Ereignisse, die mein Leben dort geprägt haben. Erstens, ich wurde zum Club of Rome einberufen. Club of Rome hatte dieses berühmtes Buch in Anfang der 70er Jahre Limit des Wachstums, also Grenze des Wachstums. Und in diesem Club of Rome, wo ich regelmäßig 3-mal im Jahr in dem alten Club of Rome mit den Gründern, Pechey und King, wo ich Menschen kennengelernt habe, mit denen ich nie in Kontakt gekommen wäre. Nobelpreisträger der Physik, der Naturwissenschaften, Ayerdahl, der Mann von Kon-Tiki, Arun Tasiev, also ein Vulkanologe und so weiter. Da war ich fasziniert, als die über die Welt geredet haben. Mhm. Und mich immer sehr wohlwollend akzeptiert haben, aber gleichzeitig schräg angeschaut haben. Unter dem Motto, was willst du hier? Was machst du denn hier? Und einmal musste ich einmal Alexander King sagen, das war in Uruguay, ich musste ihm sagen, Herr King, warum sagen Sie mir immer, was will ich denn hier? Erstens, Sie haben mich berufen, ich kann mich nicht melden beim Club of Rome, aber ich manchmal habe ich den Eindruck, nur damit ich meine Firma dazu bringe, was nie passiert ist, Geld für ihre Verwaltungskosten zu bringen. Das wurde Club of Rome später, leider. Aber ich muss sagen, ich bin fasziniert durch das Wissen, was ich hier akkumuliere, was mir fremd war. Die Gefahr für die Zukunft dieser Erde, was Natur angeht. Das Problem der Umwelt, das Problem der Umluft, das Problem, alles, was wir heute als der Umweltproblematik, waren noch keine Grünen richtig damals. Ja? Ich habe gesagt, das ist für mich wichtig. Ich habe gesagt, ja, aber du bist doch in der Industrie. Was wirst du davon machen? Ich habe gesagt, etwas lernen. Die Industrie ist Teil der Gesellschaft. Ja. Wir sind nicht getrennt. Wir sind in der Gesellschaft und ich betrachte meine Arbeit in der Automobilindustrie als ein notwendiger Beitrag zur Lösung des Problems Mobilität für die Menschen und für die Wirtschaft. Nicht interessiert mich damals schon, wie stark, wie viel PS ein Motor hat, wie schnell das fährt, wie schnell es beschleunigt und so weiter. Das ist für eine Kategorie von Menschen, die nicht meine Verantwortung haben. Ich habe als Chef von Ford damals die Verantwortung, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was die gesellschaftlichen Probleme dieser Welt mit berücksichtigt. Das heißt, A, das Auto ist nicht ein Produkt zum Spielen, das ist kein Spielzeug, das ist ein Produkt, was ein Grundbedürfnis der Menschheit mitlösen muss, das ist Mobilität. Das ist, was mich bewegt. Sagt er, ich verstehe. Ich habe gesagt, und ich habe bei euch sehr viele Gefahren gehört, die auf uns zurollen. Also das Problem Ozonloch und so weiter habe ich beim Club of Rome viel vor, bevor die Presse das erfuhr. Und da habe ich immer im Vorstand versucht, ein bisschen von, aber im Vorstand hat man mich ein bisschen schräg geguckt unter dem Motto, ja, der ist im Club of Rome, der möchte gerne Wissenschaftler, aber wir müssen hier mit unseren Problemen, täglichen Problemen lösen. Aber ich möchte das Thema erweitern und sagen, was wollen wir denn mit unseren Autos? Wir müssen diese gesellschaftliche Verantwortung irgendwie wahrnehmen und das vertreten und dementsprechend die Produkte anbieten, die diese Gefahren, die auf uns zurollen, berücksichtigen. Aber das war natürlich für die, eine Autoindustrie hat Autoindustrien und Schluss aus und mehr nicht, fang nicht an mit Balzac und mit Wissenschaft und so weiter. Nein, die Aktionäre müssen ihre Rendite bekommen durch die Aktien, die sie besitzen und so weiter. Der Rest ist wurscht, der Rest ist nicht unser Problem. Aber mit dieser Einstellung hat man 40 Jahre später eine Entscheidung von Brüssel, wenn ich das den großen Sprung mache, vor einigen Monaten, die sagt, ab 2030 gibt es keinen Verbrennungsmotor mehr. Ja. Das ist genau die Konsequenz dieser Kompartimierung, dieser Trennung zwischen, es gibt diejenigen, die denken dürfen, die anderen, die arbeiten, die anderen, die für die Aktionäre zuständig sind, die anderen, die das und so weiter. Aber diese Logik ist total katastrophal. Das hat auch die Politik von der Realität der Automobilindustrie total entfernt. Mhm. Deshalb kann eine von der Leyen, sie alleine nicht, einmal sagen, ja, ab 30 kein Verbrennungsmotor mehr und muss danach 15 Mal sagen, nein, vielleicht 35, vielleicht nur die Hälfte. Man darf nicht vergessen, als von der Leyen gesagt hat, 30 keine Verbrennungsmotor mehr. Jeder hat vergessen, dass die Amerikaner gleichzeitig gesagt, wir auch, aber nur für 50% des Marktes. Keiner hat das bemerkt. Biden hat gesagt, ja, aber nur für 50% des Marktes. Der Rest bleibt Verbrennung. Insofern, das ist sowieso ein Chaos. Da hat die Politik mit Zitronen gehandelt und hat die Industrie, besonders die deutsche Industrie, in eine Situation gebracht, die durch Unwissen viele Menschen mit großen Sorgen für ihre Zukunft gebracht haben. Denn es ist nicht nur das Kapital, es sind auch die Tausenden, Abertausenden von Menschen, die heute nicht mehr wissen, wo geht der Weg hin. Und das ist nicht möglich, aber vielleicht kommen wir zurück. Also insofern, diese Sitzungen bei Club of Rome haben mir, dann kam ein anderes Treffen, ein Interview mit Frédéric Vester bei Automobilsalon in Frankfurt, auch in den 80er Jahre, von Frédéric Vester, mir die Augen aufgemacht hat, ich war Vertreter für die Industrie, sagt und gesagt hat, also Moment, du bist für die Mobilität zuständig, nicht für die Herstellung alleine von guten Produkten. Das kommt noch dazu, wie die Kirche auf dem Kuchen. Aber zuerst, die Mobilität ist wichtig. Wenn die Mobilität gefährdet wird, dann ist ein Produkt auch von Unnutz. Hat nicht Unrecht. Das erleben wir heute. In den letzten Covid-Jahren kein Auto mehr, dann kommt das Fahrrad, da kommen die Tretroller mit Elektro und so weiter. Da sieht man, dass hunderte von Möglichkeiten möglich sind. Dann habe ich gesagt, gut, da muss mich darüber mich Gedanken machen, so weiter. Also Vester war wichtig, Club of Rome war wichtig und das hat mich dazu geführt, die Geschichte zu versuchen mit Elektro und mit Hayek.
Und über den Swatch-Gründer Nicolas Hayek und darüber, wie das Smart-Konzept fast bei VW gelandet wäre, rede ich unter anderem in der nächsten Woche. Allerdings hat Ferdinand Piëch andere Ideen für Volkswagen gehabt, wie Daniel Gödewehr heute anerkennend anmerkt.
Gut, ich hätte nicht diese Welle von Reichtum, von Großwerden und so weiter nicht kommen sehen. Keiner hat das kommen sehen. Aber ein Piëch hat das hervorragend gemacht. Der hat dadurch Einkäufe gemacht, die natürlich heute für eventuell zu Last geworden sind. Aber man kann nicht für 100 Jahre recht haben.
Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.